Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Manfred Rist in Burma, sieht es so aus, wie wenn sich die Lage wieder zuspitzen. Sie sind selber im Moment nicht dort, sondern beobachten die Ereignisse von Bangkok aus. Was haben Sie für Informationen über die aktuelle Lage in Burma?
Die Situation von heute Morgen ist so, dass ein Ausgehverbot in Kraft getreten ist, wo die Regierung, also Militärjunta, gestern oben am Dienstag oben erlassen hat. Das sieht vor, dass man von oben am 9 bis am Morgen am 5 nicht auf die Strasse darf. Das ist durchgesetzt worden. Weiterhin ist ein Versammlungsverbot in Kraft getreten. Das heisst, dass nicht mehr wie 4 Leute dürfen zusammenstehen. Das ist in Kraft getreten, ist aber nicht überall befolgt worden. Es hat entsprechend einen Einsatz gegeben von den Sicherheitstruppen. Es ist offenbar mit Schlagstöcken vorgegangen. Es hat, das ist eine weitere eine wichtige Entwicklung, eine Verlegung gegeben von der Oppositionsführerin, von der Aung San Suu Kyi. Sie ist aus ihrem Haus offenbar abgeführt worden und in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt worden, das berühmte oder berüchtigte Gefängnis Insein. Und eine andere Entwicklung, die ebenfalls interessant ist, ist, dass die Familie vom obersten General Tan Shwe Burma verloren hat und nach Bangkok geflogen ist. Was aber noch nicht passiert ist, ist offenbar noch nicht von Schusswaffen Gebrauch gemacht worden.
Jetzt, ich habe es eben gesagt, Manfred Rist, Sie sind im Moment in Bangkok, das ist doch relativ noch weit weg von dem Burma. Woher haben Sie denn die Informationen? Man sieht auch immer Fernsehbilder von Agenturfotos und so. Wie verlässlich sind denn die Informationen, die Sie außerhalb vom Land überhaupt bekommen können?
Dazu muss man wissen, dass Bangkok eigentlich eine Art ein Informationszentrum ist, was Burma angeht. Sie wissen ja, dass es entlang von der burmesisch-thailändischen Grenze sehr viele Flüchtlinge gibt. In Mae Sot, die Grenzstadt, nachher auch in Chiang Mai und in Bangkok selber, hat es unzählige sogenannten NGOs, Oppositionsgruppen, die sich aus Exil-Burmesen zusammensetzen. Das sind politische Bewegungen. Und die haben ihrerseits ihre Netze natürlich in den grossen Städten in Burma, also in Mandalay, in Pagan, aber vor allem natürlich in der früheren Hauptstadt Rangoon. Und im Informationszeitalter kann man sehr schwer alle Informationen unter dem Deckel behalten und es sickern natürlich immer mehr Informationen raus. Und die werden dann auf dem Platz Bangkok werden die weiterverarbeitet und verteilt. Und dann geht es schnell. Also man muss auch wissen, dass im Gegensatz zu 1988, wo die letzte grosse Revolte stattgefunden hat, inzwischen hat man das Internet. Die Verbreitung ist zwar eingeschränkt in Burma. Es ist die Regierung da probiert, Verbindungen zu kappen, Telefonverbindungen zu unterbinden. Aber es sickern doch immer wieder Informationen raus von Bloggers, von Leuten, die Handy haben, die Bilder ins Ausland, also nach Bangkok schicken, die Filmaufnahmen rausschicken oder mit SMS arbeiten. Das heisst, es kommen spärliche Informationen raus, aber man kommt doch, im Verlauf des Tages kommt man doch ungefähr ein Bild, über was passiert.
Das heisst, Sie gehen von der Verlässlichkeit von diesen Informationen aus. Sie haben da selber mehrfach Reisen gemacht nach Burma, Myanmar. Manfred Rist, die Arbeitsbedingungen dort als Journalist, kommt man da überhaupt irgendwo hin auf den grünen Zweig oder wird man ständig beobachtet und behindert?
Also da muss man unterscheiden, ob man als Journalist offiziell, ich betone, offiziell als Journalist hineingeht oder einfach als Tourist hineingeht, das ist ein grosser Unterschied. Für Journalisten sind die Arbeitsbedingungen natürlich sehr schwer. Und in der jetzigen Situation ist es praktisch unmöglich, offiziell als Journalist hineinzukommen. In der Vergangenheit, also in den letzten 2-3 Jahren, ist das beschränkt möglich gewesen. Wir lange müssen auf Bewilligungen warten. Diejenigen Journalisten, vor allem aus dem englischsprachigen Raum, die auf einer sogenannten schwarzen Liste sind, die haben überhaupt keine Chance mehr reinzukommen. Andere Journalisten, vor allem sagen wir mal, nicht englischsprachige, die vielleicht weniger bekannt sind, die haben eine kleine grössere Chance. In der jetzigen Situation ist es unmöglich, als Journalist reinzukommen. Was Touristen angeht, ist die Situation ein bisschen anders. Burma hat in den letzten Jahren einen recht ansehnlichen Touristenstrom verzeichnen und hat auch das Interesse, dass immer mehr Touristen ins Land kommen, weil das ist eine wichtige Devisenquelle. Aber selbst als Tourist braucht man ein Visum. Die Verteilung hat normalerweise 2 bis 3 Tage gedauert und jetzt ist der Prozess nochmal verzögert worden. Das heisst, Bewilligungen werden nicht mehr jetzt von der jeweiligen Botschaft erteilt, sondern die müssen in Rangoon erteilt werden. Das heisst, auch für den Tourismus oder auch für Touristen ist es heute schwieriger einzureisen und es kann durchaus sein, dass man die Grenzen ganz zumacht in den nächsten Tagen.
Jetzt möchte ich ein bisschen zurückschauen, Manfred Rist. Der Anlass für die Protestdemonstrationen im Moment sind ja Benzinpreiserhöhungen, die Mitte August verfügt worden sind. International zur Kenntnis genommen haben wir, dass dort etwas ist, seit etwa 10 Tagen sind, nämlich die Mönche auf der Strasse sind. Ist denn der Benzinpreis, der erhöht worden ist, so gewissermaßen der letzte Tropfen, der ein volles Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Das ist richtig. Also, wenn Sie das volle Fass ansprechen, dann nachher sprechen Sie die riesige Armut da, die im Land herrscht. Burma zählt 55 Millionen Einwohner und davon geht man aus, dass bis zu 30% unterhalb der Armutsgrenze leben. Das ist das eine. Jetzt die wichtigen Auslöser sind die Benzinpreiserhöhungen gewesen, die am 15. August beschlossen worden sind, am nächsten Tag in Kraft getreten sind und darauf ab. In den nächsten, also den Tag darauf, am 17., 18., 19. August, hat es erste Demonstrationen gegeben. Das waren aber nicht Mönche, wie Sie richtig gesagt haben, sondern das waren Zivilisten und politisch engagierte Persönlichkeiten von der Opposition, nämlich von der NLD, also der National League for Democracy. Das ist die Partei, die Aung San Suu Kyi, die Oppositionsführerin, ins Leben gerufen hat, 1988. Das war das eine. Das hat eigentlich die Misere verschärft und das Überleben erschwert von der Bevölkerung. Und dann hat es einen zweiten Tropfen gegeben, um sie hier beim Wort zu nehmen. Der zweite Auslöser war, dass die Sicherheitskräfte gegenüber Mönchen, die demonstriert haben in Pakokku, das ist eine Stadt in Burma, in Zentralburma, wo die Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Mönche vorgegangen sind. Nicht mit Schusswaffen, aber mit Schlagstöcken. Und 2 oder 4 sind verhaftet worden. Und daraufhin hat die Organisation All Burma Monk Alliance, die zählt ca. 300'000 Mönche, hat von der Regierung eine Entschuldigung verlangt. Und die Entschuldigung ist bis jetzt nicht gekommen. Und die Demonstrationswelle der Mönche steht im direkten Zusammenhang mit der ausbleibenden Entschuldigung. Und die Mönche haben immer gesagt, wir demonstrieren, bis die Entschuldigung kommt. Und da hat vielleicht die Regierung, das Militär kommt da, den taktisch oder strategisch Fehler gemacht, dass sie sich nicht entschuldigt hat. Und darum ist die Bewegung, die Demonstrationswelle von der Opposition oder von Zivilisten, die zuerst von Zivilisten getragen worden ist auf die Mönche übergeschwappt. Und durch das hat sie eine Dimension angenommen, die bis jetzt eigentlich einmalig ist. Und das ist auch schwierig, das tut auch die ganze Regierung und die Armee in eine extrem schwierige Situation versetzen. Weil gegen Mönche schießt man nicht.
Jetzt haben Sie gesagt, Manfred Rist, das Land ist extrem arm, eines von der ärmsten, möglicherweise in Südostasien unterdessen. Das ist als eines von der reichen Länder in die Unabhängigkeit nicht gelassen worden vor ungefähr 60 Jahren. Wie ist denn das so abgewirtschaftet worden?
1948 ist Burma als erstes Land in Südostasien in die Unabhängigkeit entlassen worden. Ist auch unter britischer Kolonialherrschaft ein sehr prosperierendes Land gewesen. Und noch in den 50er Jahren ist man davon ausgegangen, dass Burma eine Art Vorzeigestaat wird in Südostasien. Die Hauptstadt Rangoon war eine prosperierende Stadt gewesen. Es hat ein hervorragendes Bildungswesen gegeben. Es hat bekannte Universitäten gegeben in Rangoon. Und dann ist im 1962 hat das Militär die Regierung übernommen und hat den sogenannten, unter dem General Ne Win, den sogenannten burmesischen Weg zum Sozialismus beschritten. Und dieser Weg hat sich eigentlich sprichwörtlich als Sackgasse erwiesen. Das Land ist abgekapselt worden. Man hat Aussenbeziehungen abgekappt. Man muss sich zurückerinnern, das war auch die Zeit gewesen, die 60er Jahre, wo der Kommunismus eine sehr starke, verbreitete Ideologie war, vor allem in Asien. Dem hat sich auch Burma oder die Herrscher nicht können entziehen. Und kommunistisches Gedankengut zusammen mit einer militarisierten Regierung hat das Desaster oder die ganze Misere verursacht.
Jetzt haben Sie gesagt, Manfred Risch, burmesischer Sozialismus sei anpeilen gewesen. Muss man sich da Leute vorstellen im Stil von Pol Pot, wo quasi das Land haben wollen, in die Steinzeit zurückführen? Oder man hört auf der anderen Seite, dass das irgendwie schon fast eine Art raffgierige Klick geworden ist unterdessen, dass irgendeine Tochter von einem von diesen Chefen von der Militärregierung für ein Hochzeug für 50 Millionen Dollar angerichtet hat. Was ist es denn? Was sind das für Leute, die das führen im Moment?
Das ist das Zweite, was Sie ansprechen. Es ist nicht eine eigenständige Ideologie gewesen, wo man jetzt mit einer Ideologie oder mit einem abartigen Kommunismus kambodschanischer Machart kann vergleichen. Es ist eine nationalistische, faschistoide Regierungsform gewesen, wo nur und ausschließlich um General gebaut worden ist, wo nur auf der Macht vom Militär beruht und Legitimität von diesen General, von dieser Militärregierung ruht nach eigener Auffassung einzig und allein darin, dass sie die Unabhängigkeit der Briten erkämpft hat. Das ist zum Teil wahr, aber das liegt jetzt 60 Jahre zurück.
Jetzt hört man auch, dass in dieser Führung schlicht Bauern Aberglauben zum Teil herrschen. Stimmen denn solche Sachen? Wissen Sie etwas, lieber Manfred Rist?
Absolut. Nebst dem Buddhismus ist der Aberglaube eine von der prägendsten, soll ich sagen, Merkmal von dem Land. Aber vor allem die Regierung, vor allem generell, sind extrem abergläubisch. Das hat mit dem General Ne Win angefangen, der vor 4 Jahren 91-jährig gestorben ist. Der Ne Win hat nur Hofastrologen geglaubt, ist auch entsprechend gegen die Demokratiebewegung von 1988 vorgegangen, nämlich am 8.8.1988, also am 8. August 1988, weil er sich voll auf Nummern, auf Zahlen verlassen hat, die angeblich Glück verheissen. Und die neue Regierung, vor allem der General Tan Shwe, ist genau am gleichen Ort krank, wenn man so darf sagen, hat genau die gleichen Auffassungen. Auch er hat Hofastrologen und in dem Zusammenhang ist ja zum Beispiel der Entscheid, die Hauptstadt von Rangoon ins Zentrum von Burma zu verlegen, ist aufgrund von einem Rat von Astrologen erstellt worden. Der Hofastrolog, wie man ihn nennt, hat im General Tan Shwe offenbar gesagt, dass nur eine Verlegung von der Hauptstadt im Dschungel ihm, seiner Regierung, langfristig das Überleben sichern können. Und dann an einem bestimmten Morgen, 2006, ist die ganze Kolonne aufgebrochen und in die halbfertige Hauptstadt gezogen. Wiederum, weil man glaubt hat, dass an einem bestimmten Tag das Unterfangen glückt. In diesem Zusammenhang ist auch der morgige Tag, also der 27. September, sehr entscheidend, weil 27, wenn man 2 und 7 zusammenzählt, gibt es wiederum 9. Und 9 ist in der Auffassung von der burmesischen Generalität eine Glückszahl. Das heisst, man muss abwarten, was morgen passiert.
Rechnen Sie denn, Manfred Rist, wieder, dass morgen oder sonst in den nächsten Tagen die gleiche Brutalität zum Einsatz kommt wie 1988, wo man sagt, es sind etwa 3000 Leute getötet worden vom Militär?
Diese Frage bringen Sie mich in Verlegenheit. Es ist sehr schwierig vorauszuschätzen oder abzusehen, was passiert. Auf der einen Seite, wenn man der Vergangenheit hinzieht und der traurige Leistungsausweis von der Armee, dann muss man sagen, dass die Hemmschwelle zum Eingreifen relativ tief liegt. Das heisst, man muss jederzeit damit rechnen. Ich glaube, man muss stündlich damit rechnen, dass es eine Eskalation gibt. Auf der anderen Seite, was mich persönlich überrascht hat, ist, dass die Regierung, also das Militär, so lange zugewartet hat. Ich war am Anfang gegen die ersten Demonstrationen relativ brutal und resolut vorgegangen. Aber man hat bis jetzt die Mönche nicht angetastet. Heute gibt es Berichte, dass es erste Übergriffe gegeben hat. Aber bis jetzt hat sich die Regierung, also die Armee, relativ zurückgehalten. Allerdings hat sie gestern zu oben hat sie Stärke markiert. Sie hat Positionen bezogen in der Stadt. Sie hat ultimativ von den Mönchen gefordert, in den Klöstern zu bleiben. Und sie hat gesagt, dass sie das Recht, was immer das heisst in diesem Zusammenhang, werde durchsetzen. Und das ist eine ganz klare Drohung. Und mit dieser Drohung kann man natürlich nachher, wenn es klopft, auf gut Deutsch gesagt, die Verantwortung auf Mönch abschieben.
Sie haben jetzt, Manfred Rist, immer wieder von diesen Mönchen geredet, die sind auf der Straße fordert. Neben der Entschuldigung, die Sie erwähnt haben, auch Demokratie, gibt es dann eine Tradition vom politischen Engagement von diesen religiösen Leuten, von diesen Mönchen?
Es gibt keine eigentliche politische Tradition von den Mönchen, aber die Mönche haben jetzt erstmal nach deren Entschuldigung, nachdem die Entschuldigung abgelehnt worden ist, haben sie 5 Forderungen aufgestellt. Und da dazu kommen erstmal jetzt politische Elemente dazu. Nämlich einen Dialog, einen politischen Dialog fordern sie. Sie haben unter anderem eine Freilassung der politischen Gefangenen gefordert und sie verlangen ebenfalls ultimativ eine Freilassung von diesen schätzungsweise 200 Demonstranten, die in der ersten Phase des Protests festgenommen worden sind. Das heisst, wir haben eigentlich 4 oder genau 5 Forderungen, unter anderem auch die Rücknahme der Preiserhöhungen, und die sind politischer Natur geworden.
Sind denn die Mönche als Personen so unantastbar, dass man eigentlich auf sie schiessen kann und dass mit dem ersten Schuss quasi das Zeichen zum allgemeinen Aufstand gegeben wäre?
Mit dem ersten Schuss wird das Tabu gebrochen. Das ist 1988 passiert, das ist 1990 passiert. Es ist bis jetzt nicht erfolgt. Man muss sich einfach vor Augen halten, dass Mönche die sogenannten Söhne von Buddha sind. Und auf Söhne von Buddha schießt man nicht.
Jetzt haben wir von der Militärregime geredet, von der Mönchbevölkerung, wo ja dann vor allem dort ist, nach 45 Jahren Militärdiktatur, Befindlichkeit von denen sind die einfach der hoffnungslos stumpf, oder ist da immer eine Bewegung da gewesen, wo jederzeit praktisch von einer Stunde auf die andere alle kann auf die Straße bringen und sagen, jetzt ist Schluss, jetzt wollen wir nicht mehr.
Was mich bei diesen Reisen in Burma eigentlich immer wieder erstaunt hat, aber auch fasziniert hat, ist die schier unendliche Leidensfähigkeit von dem Volk. Und auch die Freundlichkeit und die Eigenschaft, dass man in dieser wirtschaftlichen Misere und politisch fast ausweglosen Situation immer noch so eine Grazilität und so einen Charme und auch eine grosse Lebensfreude darlegt. Die Bevölkerung von Burma ist nicht im eigentlichen Sinn sehr politisch. Das eigene Überleben und das Festhalten am Glauben sind bis jetzt stärker gewesen. Dass die Unmut und die Unzufriedenheit und sogar die Wut in der Bevölkerung auf die Regierung besteht, daran kann kein Zweifel sein.
Jetzt gibt es ja auch Mahnungen von aussen. Peking hat man gehört oder können lesen, Mahnung zur Ruhe und zur friedlichen Lösung. Aus den USA hat man Sanktionsdrohungen gehört gegen das Regime. Haben die Generäle irgendeinen Grund auf Meinungsäußerungen oder allenfalls Druckversuche von aussen, von anderen Staaten, zu hören? Oder machen die einfach, was sie wollen?
Also auf Druckversuch von aussen hört man nicht gross, mit einer Ausnahme. Und die Ausnahme heisst China. Burma ist wirtschaftlich und politisch völlig von China abhängig. Ideologisch, was Waffenlieferungen angeht und was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht. China ist der Hauptabnehmer vom burmesischen Gas, Erdgas, wo in grossen Mengen vorhanden ist. Und die Erdgasvorkommen und überhaupt die Rohstoffvorkommen, die haben letzten Endes der Regierung in Burma erlaubt, die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt zu überleben. Wenn China das Zeichen gibt, dass es in Burma friedlich muss abgewickelt werden, dann ist das sicher ein sehr starkes Zeichen und es sieht danach aus, als ob das Zeichen gegeben worden sei.
Ist denn das, also wenn man damit kann rechnen kann, dass vielleicht dort ein Wechsel kommt oder mindestens eine Öffnung, könnte das zur Stunde von der Oppositionsführerin und Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi werden? Die einzige Frau, die man eigentlich kennt im Ausland.
Eine Demokratisierung von Burma, oder um das noch ein bisschen genereller zu sagen, eine Veränderung in Burma zum Besseren ist politisch ohne Aung San Suu Kyi nicht denkbar. Was mir aber auffällt und was generell immer wieder betont wird, auch in Oppositionskreisen, da, wo in Bangkok angesiedelt sind, die Opposition und auch die Mönche verlangen nicht, dass die Generäle abgeurteilt werden. Sie verlangen nicht, dass es einen gewaltsamen Machtwechsel gibt. Das Einzige, was sie konsistent verlangen, übrigens auch Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, sie verlangen einen Dialog. Und der Wechsel soll über einen Dialog mit den Generälen zustande kommen. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen von der Hoffnung, dass Generäle auf die, sag mal, auf das Angebot eingehen. Es ist also nicht so, dass man eine vollständige Abrechnung will, sondern man will eine Wende zum Besseren. Und ich glaube, es haben alle Seiten, also beide Seiten, sowohl die Zivilbevölkerung, die Opposition und natürlich auch das Militär, letztlich ein Interesse, dass der Wandel auf friedliche Art verläuft.
Haben Sie denn den Eindruck, Manfred Risch, dass die Opposition, wie sie sich heute präsentiert, in der Lage ist, sagen wir, einen wesentlichen Teil von der Regierungsgewalt und von der Macht auszuüben? Sind die fähig im heutigen Zustand für das?
Das ist eine Frage, die weit vorausgreift. So eine Frage hat man sich vor einem Monat noch gar nicht gewagt zu stellen, weil ein Wechsel in Burma also so unmöglich oder unwahrscheinlich erschienen ist. Das heisst, die Regierungsfähigkeit, was Sie jetzt ansprechen, die Regierungsfähigkeit von zivilen Kräften, die nicht direkt mit dem Militär zusammenhängen, da kennt man sich zu wenig aus. Man weiss, dass es eine sehr starke Symbolfigur gibt, Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die Tochter ist vom Freiheitsheld von Burma, die 1947 gemordet worden ist. Und dass von dieser Kraft natürlich eine starke Einheit wird ausgehen oder ein starker Zusammenhalt. Das ist unbestritten. Aber ob, sagen wir mal, jetzt eine Opposition, eine heutige Opposition in der Lage ist, ein Regierungsgeschäft in dem Sinn zu übernehmen, das kann ich nicht beantworten. Das ist ein Griff nach den Sternen gewissermaßen.
Ich mache nochmals so einen Griff nach den Sternen. Ich denke, nachdem Sie gesagt haben, Manfred Risch, ist ja das Leben von sehr vielen Leuten sehr elend, sehr armselig. Wenn eine Änderung kommt, der politische Event, die sicher rasch Besserungen, ist das überhaupt von irgendjemandem zu machen, die Lebensverhältnisse von einem grossen Teil der Leute in einer nützlichen Frist, dass sie sagen, doch, okay, es geht etwas zu verändern, zu verbessern. Oder schafft das niemand?
Mal, ich glaube, das ist schon möglich. Burma ist in den letzten Jahre, abgesehen von China, völlig von ausländischer Wirtschaftshilfe abgetrennt gewesen. Das heisst, Sanktionen haben mit dazu beigetragen, dass es dem Land wirtschaftlich schlecht geht. Dazu gehört auch, dass die Bevölkerung natürlich darunter gelitten hat. Aber wenn wir jetzt mal den Gedanken aufnehmen und weiterspinnen, falls eine Regierung oder ein Regierungswechsel zustande kommt auf friedliche Art, dann sehe ich nicht ein, wieso Burma nicht einfach ein normaler Empfänger von Wirtschaftshilfe soll werden, wo sich dann eben auch wieder der Westen kann anschliessen kann. Und wirtschaftlich kann es der Bevölkerung eigentlich noch besser gehen.
Das heisst, es gibt Hoffnung auf einen Dialog, vielleicht Aufbesserung nachher. Manfred Risch, besten Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.